Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Mein Name ist Peter Schmidt, Trainer und Ausbilder für gewaltfreie Kommunikation in Regensburg. Stell dir vor, du sitzt in einer Zelle. Betonwände, schwere Türen, laute Stimmen. Kein Platz für Vertrauen, kaum Raum für Verständnis. Mit dir andere Männer und Frauen, gefangen, nicht nur hinter Mauern, sondern oft auch in Mustern aus Wut, Scham und Angst. Und jetzt stell dir vor, inmitten dieser Enge passiert etwas Unerwartetes. Mitten in dieser Welt entsteht ein Kreis. Menschen, die sonst gelernt haben, hart zu sein, sprechen über Gefühle, über Bedürfnisse, über Verantwortung. Hier, wo Macht und Kontrolle den Alltag bestimmen, geht es plötzlich um etwas anderes, um Empathie, um das Sehen des anderen, um das Verstehen von sich selbst. Hier lernen Gefangene, Worte statt Fäuste zu benutzen, zuhören statt zuschlagen. Hier geht es nicht um Softsein, sondern um echte Stärke, die Kontrolle über sich selbst. Sie gibt Gefangenen und Betreuern Werkzeuge an die Hand, um Empathie zu lernen, Bedürfnisse zu erkennen und Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Es geht nicht um Harmonie um jeden Preis, sondern darum, Menschlichkeit auch dort zu bewahren, wo sie am schwersten zu finden scheint. Willkommen bei Gewaltfreie Kommunikation im Knast. Ein Interview über Veränderung, Mut und Menschlichkeit da, wo man sie am wenigsten erwartet. Wie das funktioniert, warum es wichtig ist und was wir alle daraus lernen können, darum geht's heute. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge an Menschen weitergebt, für die sie hilfreich und wertvoll sein könnte. Ja, herzlich willkommen, Yvonne, zu diesem Interview Gewaltfreie Kommunikation im Knast. Wie bist du denn dazu gekommen, im Knast gewaltfreie Kommunikation zu verbreiten, anzubieten, zu praktizieren, mit Inhaftierten zu arbeiten oder mit Bediensteten?
Das hat tatsächlich eine etwas längere Geschichte. Ich habe Jura studiert und im Jurastudium hat mich schon das Thema Kriminologie gepackt und ich hatte damals tatsächlich sogar ein bisschen die Vorstellung gehabt, ich könnte Anstaltsleiterin werden. Und also dieses ganze Thema Gefängnis, Gefängnislogik, geschlossene Systeme haben mich wahnsinnig interessiert, sowohl soziologisch als auch psychologisch und kriminologisch. Und dann habe ich in der Zeit zwischen meinem ersten Staatsexamen und dem zweiten, also in der Wartezeit zum Referendariat Kriminologie studiert. Wir hatten in Hamburg damals einen Aufbaustudiengang gehabt, der 2 Jahre ging für Menschen, die schon eine abgeschlossene Ausbildung haben oder ein abgeschlossenes erstes Examen oder Studium. Und dann hatte ich mich gleich danach als Anwältin selbstständig gemacht, was ich auch immer noch mache in der einen Sache. Und ich hatte eine Nachbarin gehabt, die die ganzen Bücher von Rosenberg gelesen hat. Also ich habe meine Zulassung seit 2005 und so ungefähr 2010 hat sie mich irgendwann mal drauf gebracht und mir diese Bücher in die Hand gedrückt und meinte, das wäre doch was für dich, für das Klientel, mit dem du arbeitest, für deine Kommunikation mit Richtern und Staatsanwälten und Bewährungshilfe, Jugendgerichtshilfe und so weiter. Und dann habe ich halt die Bücher gelesen und da schon versucht, das so zum Teil in meiner Praxis als Anwältin umzusetzen und da erstaunliche Dinge miterlebt. Und so ging das dann los. Und dann, weil ich meine Diplomarbeit über über Nationalsozialismus und Makrokriminalität geschrieben hatte, wurde ich dann in Hamburg gefragt, als Gelder dafür da waren, Ausstiegarbeit Rechtsextremismus im justiziellen Bereich aufzubauen, die Fachstelle. Und da habe ich im Februar 2019 mit begonnen. Und in dem Rahmen wurde mir dann die gewaltfreie Kommunikationsausbildung vollständig bezahlt. Dann habe ich noch die Restorative Circle-Ausbildung gemacht, weil klar war, wir machen ganz viele Gruppenangebote mit Gefangenen, wo Konflikte auftreten können, wo es gut ist, auch diese Skills in der Hand zu haben. Und das, was Dominik Barter da entwickelt hat, war einfach das Überzeugendste in die Richtung. Und dann habe ich damit gestartet. Also wir hatten dann 2020 bis 2021, fast 1,5 Jahre, ein Gruppenangebot gemacht zum Thema Demokratiebildung und haben das vollständig mit der gewaltfreien Kommunikation aufgearbeitet. Also wir sind einmal alle Grundrechtsartikel von Artikel 1 bis Artikel 5 durchgegangen mit den Gefangenen. Es waren immer 8 bis 10 Gefangene in dem Gruppenangebot. Das war auf der Jungtäterstation in Hamburg und wurde auch als Behandlungsangebot gewertet. Das heißt, die haben damit dann ihr Gehalt weiter fortgezahlt bekommen, obwohl sie nachmittags statt zu arbeiten bei uns im Gruppenangebot saßen. Und das haben wir dann mit denen gemacht. Und das war großartig. Das ist auch evaluiert worden von einer unabhängigen Stelle. Und es war auch sehr erstaunlich, auch was wir durch die Evaluation am Ende gehört haben, wie es den Beamten und Beamtinnen auf der Station damit ging, was sich dann tatsächlich verändert hat in der Kommunikation miteinander.
Zu meinem Verständnis, es war Arbeit mit den Bediensteten und es war Arbeit mit den Inhaftierten.
Nee, da war das nur Arbeit mit den Inhaftierten, was aber natürlich eine Rückstrahlung auf die ganze Station und der Umgang der Inhaftierten mit den Bediensteten hatte. Kurzes Beispiel: Nachdem wir das mit denen immer weiter implementiert hatten, dass sie Zugang zu ihren Bedürfnissen hatten und wir einmal tatsächlich auch die Feindbildauflösung gemacht haben zum Thema Artikel 3, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, haben die Gefangenen selbst, total lustig, den systemtreuen Beamten als Feindbild gewählt. Weil das derjenige ist, mit dem sie natürlich immer wieder Ärger haben, dass Anträge abgelehnt werden, der nicht bereit ist, auch mal neue Wege auszuprobieren, nicht innovativ ist, sondern sich ganz gesetzestreu daran hält, was die Vorgaben sind, sich an jegliche Weisung hält, nie eine Abweichung macht. Und den haben sie als Feindbild genommen. Und das war natürlich sehr, sehr erstaunlich, weil sie haben erst ihre Bedürfnisse oder ihre Wut haben wir zuerst gemolken und dann haben wir den Flipchart umgedreht, auf dem wir das alles geschrieben haben. Und dann sollten sie tatsächlich im Raum einmal die Stühle wechseln. Meine Kollegin und ich saßen auf der anderen Seite, dann waren wir sozusagen die Gefangenen und dann sollten die sich in den systemtreuen Beamten reinversetzen. Sie hatten am Anfang Widerstand, dann wurde es aber immer besser, dann fing sie dann irgendwann Spaß zu machen. Und dann sagten sie die Sachen und irgendwann schrie ein Gefangener: Haut ab, haut ab, das ist nicht euer Ernst. Und die anderen meinten: Was ist denn? Und er so: Merkt ihr das denn nicht? Wir schreiben gerade dieselben Bedürfnisse auf die Erfüllungsseite. Also, dass all diese Bedürfnisse, die bei uns im Minus sind, bei dem systemtreuen Beamten erfüllt sind. Es gab ein Riesengelächter im Raum und danach war die Situation, dass als die Gefangenen wieder rauskam und dann ging der Alltag auf der Station weiter, hatte einer einen Antrag gestellt, der dann abgelehnt wurde. Und er hat dann den Beamten angegriffen, den Abteilungsleiter, und sagte: Na, und welche Bedürfnisse haben Sie sich damit erfüllt? Ihm fiel erstmal der Kugelschreiber aus der Hand, er guckte den Gefangenen an, musste selber anfangen zu lachen, was ist denn das für eine Frage? Der Gefangene stand da und sagte: Ja, ehrlich, ich würde das jetzt gerne mal wissen von Ihnen. Und konnte das ganz anders mit Humor nehmen und hat es auch überhaupt nicht mehr so persönlich nehmen können, was er uns dann auch zurückberichtet hat. Also er konnte dann die Menschen in dem Beamten sehen und hat es nicht nur im Selbstbezug als feindlichen Angriff auf sich gewertet.
Ja, was mein Inhaftierte sind ja genauso wie wir Menschen, nur dass sie halt etwas gemacht haben, wo der Staat sagt, da müssen Bedürfnisse von anderen Menschen geschützt werden und deswegen die Strategie, sie einzusperren, sie inhaftieren. Gibt es da überhaupt einen Unterschied zu Menschen, die jetzt nicht inhaftiert sind, von der Arbeit oder von der Reaktion her, sind da mehr Widerstände da oder ist es fast parallel ähnlich?
Darf ich ganz ehrlich sein? Ist wahrscheinlich sinnvoll, hier ganz ehrlich zu sein. Es ist viel einfacher, mit den Gefangenen zu arbeiten, als wenn ich in der GfK-Community unterwegs bin und mit Menschen arbeite.
Okay, spannend. Erklär mir das mal.
Weil die Gefangenen wissen um ihre Schattenanteile. Die reden nicht schön, die verstecken sich nicht. Es ist zwangsläufig durch das Verfahren ans Licht gekommen, durch Begutachtung ans Licht gekommen. Und es ist, also die sind viel, viel authentischer, wenn es um Anteile geht, die eher in Richtung Wut gehen, auch in Richtung Angst gehen, in Richtung roter Bereich des Nervensystems gehen. Die sind viel schneller, also man kann sofort mit denen arbeiten, sofort mit denen in ihre Themen reingehen. Es ist bei denen eine wahnsinnige Erleichterung, wenn sie hören, dass ihre Straftaten im Prinzip eine, wie soll ich das sagen, eine Strategie war, die gegen das Gesetz verstößt. Ich würde sie jetzt noch nicht mal bewerten, weil Gesetze können sich tatsächlich ändern, ne? Also nehmen wir die Zeit des Nationalsozialismus. Da war es ja plötzlich gewollt, bestimmte Menschen zu vernichten. Deswegen ist das immer schwierig zu sagen, dass die Tat an sich schlecht ist, sondern im Prinzip gegen die Vereinbarung einer Gesellschaft verstößt. So würde ich es mal neutral formulieren, weil wir ja auch gerade in Hamburg eine Gefangenenstruktur haben, wo Menschen aus so vielen Ländern kommen und die Frage, was ist gesellschaftlich anerkannt und was nicht, ist komplett variabel. Die
Ja.
kommen zum Teil aus Herkunftsländern, wo Dinge richtig sind oder sogar begrüßt werden, die wir ablehnen. Und deshalb ist das auch für diese Menschen teils wahnsinnig schwierig, überhaupt klarzukommen und zu verstehen, warum soll das und das plötzlich böse sein. Und wenn man dann anfängt, mit denen zu arbeiten und sagt, Mensch, Leute, lasst uns doch mal gucken, um welches Bedürfnis ging es, weil es ist ja nur eure Strategie, die euch in den Knast gebracht hat, nicht das Bedürfnis, ist eine wahnsinnige Erleichterung im Raum.
Und ich dachte mir im Vorfeld so, wenn Menschen solche Dinge tun, dass sie inhaftiert werden, dass sie vielleicht weniger in Kontakt sind mit ihren Gefühlen,
Nein.
ist nicht so.
Sie sind mit ihren Gefühlen wahnsinnig gut in Kontakt, nur der Blumenstrauß an Strategien, der ist wahnsinnig reduziert aufgrund traumatischer Biografien.
Würdest du sagen, dass da fast immer dramatische Erfahrungen dahinter stecken, wenn Menschen ja Straftaten bestehen?
Auf alle Fälle. Es begehen super viele Menschen Straftaten, ohne dafür im Knast zu landen. Deswegen sind es wirklich nicht die anderen. Es ist jedes Mal für mich so erstaunlich. Kleines Beispiel. Ich war mit meinem Mann auf einem harten Geburtstag und wir sind von seiner Firma eingeladen worden und es sind Menschen aus unseren Regierungskreisen da mitgefahren und der eine schnappte mich auch sofort und also auch ein Jurist und fragte mich, wie ich denn dieses Rechtsgebiet machen könne und sowieso mit diesen Menschen arbeiten könne. Und ich wusste ja, dass er eine Einladung angenommen hat, wo er über den Schenkungsbetrag kommt. Wir haben ja Compliance-Vereinbarungen, wir haben ja sowas wie Bestechung und Bestechlichkeit. Und als ich ihm das gespiegelt habe, hat er sich eine Stunde später mit einem Boot abholen lassen, weil ich ihm klar gemacht habe, er steht gerade als Straftäter vor mir. Und es ist wirklich so, es gibt Straftaten, die sind okay, wie mal betrunken Auto zu fahren oder ja, genau. Oder doch Einladungen anzunehmen, die gegen Vorschriften verstoßen. Oder doch mal hier und da was an der Steuererklärung nicht anzugeben. In der Gastronomie ganz großes Thema. Ich habe lange, lange Jahre, 10 Jahre lang in der Gastronomie gekellert als Studentin. Da wurde jeden Tag irgendwas nicht angegeben an der Steuer vorbei. Das sind alle Straftaten. Also das Gemeine bei denen, die im Knast landen, ist, es sind diejenigen, die erwischt wurden. Es sind
Ja.
nicht die anderen.
Ja. Und wie ist denn also du gehst da rein, du arbeitest mit denen, wie ist da eine Offenheit da? Wie reagieren die Inhaftierten, wenn du jetzt kommst und sagst, ich mache mit euch GFK? Kennen die das überhaupt? Ist da eine Offenheit da? Wie ist es da?
Sie kennen es nicht. Es gibt einige, wenn die mal in der Sozialtherapie waren, die haben einiges in die Richtung gelernt, auch beim Antiaggressionstraining oder auch gerade dieses Vier-Ohren-Modell, so, ne, dass man auf verschiedenen Ebenen hören kann oder wenn sie sich schon mit ihren Emotionen auseinandergesetzt haben, die Mehrheit aber nicht. Und es gibt Gefangene, die sagen, das ist nichts für mich. Ich habe keine Lust, mich mit meinen tiefergehenden Gefühlen auseinanderzusetzen. Es tut zu doll weh. Und es gibt Gefangene, die sagen, na endlich, hört mir mal jemand zu, endlich werde ich gehört und gesehen und ich darf mich damit auseinandersetzen, werde dafür nicht abgelehnt. Und es gibt aber auch Gefangene, bei denen das zu einer Überforderung führen kann, wo man ganz achtsam, ganz langsam sein muss und die mit dem Tempo manchmal nicht mitkommen. Und das ist dann manchmal auch herausfordernd.
Kommen wir mit dem Tempo nicht mit, weil.
Weil einfach zu viel hochkommt. Und zu wenig Zeit ist, dann sozusagen das nachzuarbeiten. Also eigentlich bräuchte es teils immer, also wir waren jede Woche da und eigentlich hätte es gebraucht, dass sie hätten zum Beispiel zwischendurch auch noch mit uns Einzelgespräche führen können. Weil wenn Sie zurück in Ihre Zelle gehen und die Tür wird abgeschlossen, dann ist da niemand. Ja, und wenn dann bestimmte Gefühle hochkommen und da ist niemand, an den Sie sich wenden können, der Sie hält, kann das halt sehr schwierig sein. Ein Beispiel, wir hatten zum Thema Handlungsfreiheit Biografiearbeit gemacht, haben uns das aber unter dem Aspekt der Handlungsfreiheit angeschaut. Das heißt, wir haben Sie halt gebeten, sozusagen mal, wir hatten große Flipchartblätter mit auf die Zelle bekommen, aufzumalen, wo gab es Kreuzungen in Ihrem Leben? Welche Möglichkeiten hätten Sie an dieser Kreuzung gehabt? Dann zu gucken, um welche Bedürfnisse ging es, um dann zu schauen, wie sind Sie denn dann aber weiter abgewogen? Also die, mit denen wir gearbeitet haben, das war die Jungtäterstation, die waren zwischen 25 und 30. Also so viel Leben war da noch nicht, es waren jetzt keine 60-Jährigen. Die konnten das ganz gut machen und es gab tatsächlich nur zwei, die es alleine machen konnten auf der Zelle. Die anderen kamen mit dem leeren Blatt zurück und meinten, ich wollte mich da ansetzen. Ich habe Panik gekriegt. Ich kann mir das nicht alleine anschauen. Ich möchte, dass wir das zusammen machen. Und das haben wir dann gemacht als Gruppe. Also meistens war es so, dass ich die Interviewende war. Meine Kollegin, die super gut zeichnen und malen konnte, hat es dann angemalt und sie haben dann währenddessen die Empathie der ganzen Gruppe bekommen. Oder wenn sie nicht weiter wussten, hat die Gruppe empathisch vermutet, was möglicherweise noch für Bedürfnisse dahinter waren. Und das war eins der berührendsten Arbeiten, die wir gemacht haben. Und wir hatten tatsächlich pro Gefangener hatten wir dann auch wirklich die ganzen 2,5 Stunden gebraucht.
Kannst du was sagen über die Nachhaltigkeit von solchen Programmen? Ich meine, klar, aus meinem Verständnis, wenn Menschen so in Kontakt kommen mit sich und mit ihren Bedürfnissen und da mehr Klarheit bekommen, dass es unterschiedliche Strategien gibt und Strategien, die nicht so hilfreich sind, dass sich dadurch einfach mehr Klarheit für sich selber immer ergibt. Aber gibt es da von der Evaluierung her auch eine Nachhaltigkeit, also wie ist es damit?
Die haben ja ein halbes Jahr danach evaluiert. Also das, was gesagt wurde, sowohl von den Beamten als auch von den Gefangenen, dass die Stimmung und das Miteinander auf der Station sich dadurch krass verändert hat. Und ein Gefangener, das hatte er uns aber auch schon erzählt und das hat auch gehalten, der hatte einen Konflikt mit seiner Frau gehabt. Und das war ja die Zeit von Corona, da hatten die auch Mobiltelefone gehabt mit bestimmten freigeschalteten Nummern auf ihren Zellen. Er hatte sich mit seiner Frau ganz toll gestritten, als er von uns diese Kärtchen bekommen hat über Gefühle und Bedürfnisse, hat er gesagt zu ihr, du, ich schick dir mal was, da machst du dir eine Kopie, da schickst du mir aber bitte wieder zurück und dann erzählst du mir mal, was du eigentlich fühlst. Und dann hat die wirklich gesagt, was ist denn mit dir passiert? Also ich sage das jetzt so, wie er uns das gesagt hat. Sie sagt, haben sie dir ins Gehirn geschissen oder was ist bei euch da in der JVA los? Und dann sagt er, nee, ich mache doch da so ein Gruppenangebot und da habe ich was gelernt und da reden wir über Gefühle und ich würde gerne wissen, was fühlst du eigentlich? Wir streiten uns hier, wir diskutieren hier und es führt zu nichts. Also, was fühlst du und was geht's dir? Und sie meinte wirklich, also weil er halt so ein, ich sag mal, so ein muskulöser Typ war und so weiter und sie meinte so, was? Wollen Sie die Männlichkeit nehmen? Was ist bei euch los? Und so. Sie fand das ganz schrecklich erst. Und dann hat sie halt diese Karte bekommen und dann hat sie sich da nicht so rangetraut und er hat erzählt, dass ihr Sohn, der ist so um die 10 gewesen, immer nicht geredet hat. Der kam immer von der Schule und hat kein Wort gesagt, hat sich in sein Zimmer zurückgezogen und dann hat die Mutter, das war so ein bisschen ihr Feldversuch, dem Kind die Karte mitgegeben, hat gesagt, hier, guck mal, was ist bei dir heute in der Schule passiert, vielleicht hilft dir das. Und dadurch hat der Sohn angefangen zu reden. Das hat der Mutter Mut gegeben, auch zu reden. Und das hat bei denen das ganze Eheverhältnis und Familienverhältnis revolutioniert. Und das hatte er auch noch ein halbes Jahr später bei der Evaluierung erzählt.
Wie siehst du grundsätzlich so eine Arbeit mit Inhaftierten bezüglich gewaltfreier Kommunikation? Inwieweit wäre es ein Weg, um ja, die Rückfälligkeit von Straftaten zu verhindern?
Für mich der absolute Weg, weil die Bedürfnisse für mich die Tatmotivation sind. Und erst wenn man die weiß, kann man tatsächlich überlegen, was hätte ich anders machen können, ohne sich als Person dafür ablehnen zu müssen, weil ja die Bedürftigkeit, die dahinter steht, ja voll in Ordnung ist. Ich hatte tatsächlich einen Jugendlichen gehabt, wo der Papa, also mich als Anwältin, extra dafür bezahlt hat, dass ich mit ihm Aufarbeitung mache. Das war der Grund, warum nachher das Jugendgericht keine Maßnahme mehr erlassen hat, weil die gesagt haben, das Erzieherische hat ja schon die Anwältin gemacht. Und der von der Jugendgerichtshilfe, den hatte ich selber in gewaltfreier Kommunikation mal unterrichtet, der sagte zu dem Richter, mit Frau Hartzheim ist das kein Zuckerschlecken. Die hat uns schön in die Mangel genommen. Da können Sie mal sicher sein, das hat bei dem Angeklagten was hinterlassen. Und dann hat der Richter noch den Angeklagten gefragt, vielleicht mögen Sie uns erzählen, was Ihre Erkenntnis aus der Arbeit war. Und dann hat er das dem Richter erzählt und dem fiel alles aus dem Gesicht. Und der sagte nur, okay, ich merke schon, wir brauchen nichts mehr machen, das können wir einstellen. Und der ist wirklich nicht mal rückfällig geworden.
Inwieweit ist denn da eine Offenheit da beim System, von den Rahmenbedingungen her, vom Gesetz her, inwieweit ist da eine Offenheit da von den JVAs, von den Verantwortlichen, gewaltfreie Kommunikation im Knast mehr zu ermöglichen?
Die stehen da total drauf. Das ist der Grund, warum ich in Hamburg das an der Justizvollzugsschule unterrichte. Zweimal im Jahr einen Grund- und Vertiefungskurs, also 2 Tage. Und in Bremen war das so, dass wir also in der JVA direkt mit den Beamten gearbeitet hatten und die hatten wahnsinnige Probleme gehabt. Oder haben es immer noch, das ist gerade deutschlandweit so, dass wir immer mehr Menschen mit psychischen Auffälligkeiten haben in unserer Gesellschaft. Und die Kliniken sind voll, die Gefangenenstruktur in den JVAs hat sich verändert, die Struktur derjenigen, die zu Suchtberatungsstellen gehen, die bringen mehr Psychosen und Persönlichkeitsstörungen mit wie je zuvor, also nicht nur eine reine Suchtproblematik. Und die hatten halt wahnsinnige Probleme. Und ich hatte dann einfach mal bei einer Fortbildung erzählt, dass mir die gewaltfreie Kommunikation und Umgang mit meinen Mandanten, die das haben, wahnsinnig geholfen hat. Weil ja psychisch auffällige Menschen, da geht es ja am Ende auch nur um Bedürfnisse, auch wenn Menschen Psychosen haben. Und genau, und dann haben die gesagt, okay, könntest du, wir duzen uns da immer, könntest du uns darin ein bisschen schulen? Und das haben eine Kollegin, die dann auch die Ausbildung gemacht hat, das Jahrestraining und ich dann zusammen auch, glaube ich, über ein Jahr gemacht. Der Anstaltsleiter saß da auch bei der ersten Fortbildung drin, fand es total gut und meinte, ich will, dass ihr alle meine Angestellten hier schult. Und am Ende war es tatsächlich dann auch immer mehr der Blick darauf, was können die Beamtinnen und Beamten tun, damit sie nicht kaputt gehen in dem Job? Um welche Bedürfnisse geht es bei ihnen? Und dieses, wenn ich genährt bin und wenn mein Nervensystem nicht im Leerlaufzustand ist, dann kann ich auch besser halten, wenn da jemand mit einer psychischen Auffälligkeit vor mir steht und durchdreht. Also das war am Ende immer das große Thema. Ja.
Also ich bin auch der vollen Überzeugung, dass das extrem helfen könnte, wenn Menschen, die straffällig werden oder halt so am Anfang stehen ihrer Strafkarriere, wenn die da eine Schulung bekämen und es wäre wesentlich günstiger auch für die Gesellschaft. Und gleichzeitig in der Recherche im Vorfeld habe ich mal geschaut, wo gibt es denn schon gewaltfreie Kommunikation im Knast? Ich habe nur zwei Beispiele gefunden, JVA in Hannover und in Sende. In Sachsen gibt es noch was, aber ansonsten habe ich da auch von der Presse her ganz, ganz sonst nichts gefunden.
Naja, die Presse macht das ja nicht bekannt. Also genau, in Bremen laufen wir ja mit einem Schlüssel selber durch die JVA im Rahmen des Projektes. Das heißt, das geht ja nicht nach außen, was wir da unterrichten. Und in Hamburg bin ich einfach als freie Referentin an der Justizvollzugsschule. Also das ist für die fertigen Beamten. Das ist jetzt nicht Teil der Ausbildung. Da werden die durch den Psychologen schon ganz gut geschult. Aber der wollte eben mich mit drin haben in der Lehrtätigkeit, dass ich für die fertigen Beamten dafür tief da noch reingehe, weil er teasert das nur an, also in der Ausbildung.
Heißt es jetzt, es findet wenig statt in den Justizanstalten oder es findet statt und es wird nicht darüber gesprochen?
Also in Bremen findet statt und wird nicht drüber gesprochen und in Hamburg bin ich ja nicht in der Justizvollzugsschule, sondern unterrichte die ja an der Schule. Also
Ja.
das ist so, wenn du da jetzt arbeiten würdest, dann es gibt immer einmal im Jahr so ein Heft, was alles an Fortbildung angeboten wird, kostenfrei für die Beamten und da steht dann meine Fortbildung mit drin. Das heißt, das ist freiwillig, aber es wird halt echt gut angenommen. Die sind immer sehr erstaunt, dass sich immer über 10 Leute da anmelden, weil wir haben halt so eine Personalknappheit, dass häufig Stationen, die Menschen auch nicht freigeben können. Aber da wird wirklich gesagt, nee, da geht mal hin, das ist total gut, was Fahrradsender machen.
Und weswegen wird nicht darüber gesprochen, dass gewaltfreie Kommunikation im Knast stattfindet?
Weiß ich nicht, wofür sollte das wichtig sein, darüber zu sprechen? Was ist deine Vorstellung?
Meine Vorstellung ist, dass es einen Sinn macht und eine Nachhaltigkeit und Resozialisierungsmaßnahmen, weniger Rückfallquote und so weiter, und dass vielleicht andere davon auch erfahren und das dann auch machen, sodass einfach der Staat Kosten spart, die Menschen einfach wieder im Leben integriert sind, eben ihr Leben führen können. Also es sind so viele Bedürfnisse, die sich da erfüllen würden.
Genau, man darf nur nicht vergessen, dass das Justizsystem von sich aus nichts in die Öffentlichkeit trägt. Das heißt, wenn es in die Öffentlichkeit kommt, dann entweder über eine Gefangenenzeitung oder über diejenigen, die es dort machen. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ein zertifizierter Trainer und ich, wir hatten gerade gestern ein Gespräch gehabt, weil wir halt überlegen, auch Fördergelder zu bekommen und das auch als Gruppenangebot in Hamburg zu machen. Und wenn das jetzt zum Beispiel bekannt werden würde bei uns im GfK-Verein in Hamburg, die könnten dann dazu eine Pressemeldung machen oder so. Also das ist die Frage, worüber geht es nach außen? Die JVA selber trägt nichts nach außen, auf gar keinen Fall. Es sind geschlossene Systeme. Und die Justiz trägt ja auch nichts nach außen. Also das Einzige, was hier passiert, ist, dass es Pressesprecher bei der Staatsanwaltschaft, bei den Landgerichten gibt, also bei den Oberlandesgerichten, weil halt die Öffentlichkeit ein Recht hat, über große Verfahren oder wichtige Verfahren Informationen zu bekommen. Aber über, ich sage jetzt mal, interne der Justiz.
Gibt es denn Verantwortliche? Verantwortungsträger, Machtinhaber, PolitikerInnen, die was zu entscheiden haben.
Ja, na klar, unsere
An
Justizbehörde.
Justizbehörde oder noch weiter oben, je nachdem.
Ja, genau.
Ist da die gewaltfreie Kommunikation bekannt?
Die wissen darum. Also bei uns in der Justizbehörde in Hamburg wissen die darum und in Bremen auch, weil die ja wissen, was wir da machen in der JVA. Und die finden das halt total gut. Und mein Traum ist ja auch, an die Richterakademie gehen und auch die Staatsanwälte zu unterrichten, aber dafür muss ich fertig zertifiziert sein und da stecke ich gerade mittendrin im Zertifizierungsprozess.
Gibt es Widerstände und Vorurteile gegen
Null,
eine?
null, null, null. Ich erlebe, also die Richter zum Beispiel wissen das in Hamburg, dass ich so drauf bin. Und es erleichtert die Strafverfahren immens. Immens, weil man halt schnell auf den Punkt kommt zum Thema Tatmotivation, was steht dahinter, was ist passiert. Und das den Richtern natürlich wahnsinnig erleichtert zu gucken, welche Maßnahme würde dem Angeklagten, der Angeklagten helfen.
Was bräuchte es noch, dass noch mehr gewaltfreie Kommunikation im Knast meine ich jetzt allgemein, die Inhaftierten und die Bediensteten, dass das noch mehr Raum bekommt?
Es bräuchte tatsächlich mehr Menschen, die im Justizsystem arbeiten, die darin tatsächlich geschult werden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es nützt wenig, wenn jetzt jemand ganz, ganz von außen da reingeht, der überhaupt gar keinen Bezug dazu hat. Weil das tatsächlich ein System ist und ein Klientel ist, wo man schon ein ganz schönes Erfahrungswissen braucht. Also ein bisschen Bücher lesen, geht nicht. Wir haben aus dem Grund in Hamburg zum Beispiel für die Ehrenamtlichen, die in den Gefängnissen was machen, die werden ein halbes Jahr richtig ausgebildet, sonst dürfen die da nicht rein. Die müssen bei uns beim Fürsorgeverein richtig eine Schulung machen für ehrenamtliche Mitarbeiter und ihnen wird alles erzählt, auch wie die Gesetze in den JVA sind, wie die Regeln sind, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was man beachten muss, welche Gefahren lauern, wofür man missbraucht werden könnte und so weiter. Und es gibt tatsächlich welche, die machen den Kurs und sagen hinterher, oh mein Gott, hätte ich das gewusst, nee, ist nichts für mich. Und
Braucht es.
das braucht es. Das braucht es. Also man kann da nicht so als, oh, ich möchte ein bisschen Menschen helfen und denen ein bisschen was zu ihren Bedürfnissen erzählen. Nee. Wenn man da so einen handfesten Mörder vor sich sitzen hat oder so einen handfesten Vergewaltiger, das ist schon eine andere Hausnummer.
Ja, ich denke, dass da auch ganz wichtig ist, dass man die eigenen Themen
Ja.
sich angeschaut hat und einigermaßen geklärt hat.
Und das ganz tiefe Verstehen darüber, das ist nicht der andere oder die andere, die da vor mir sitzen. Weil die spüren ganz schnell, ob man aus der Ebene von oben nach unten spricht, wieder aus der Machtposition heraus, dann würden die sich nicht öffnen, oder ob man wirklich auf Augenhöhe da sitzt.
Das
Und man.
heißt, die eigenen Urteile
Ja.
sich bewusst sein.
Ja, und es sind auch nicht die, die gerettet werden müssen. Also dieses Ganze, was man hat, es darf nicht sein, weil das ist Quatsch. Die müssen nicht gerettet werden, ja? Also es gibt auch Menschen, solche Mandanten habe ich auch, die sagen, Frau Hatzel, ich will diesen Weg gehen. Es ist mir total egal, dass mein Berufsrisiko ist, im Gefängnis zu landen. Die entscheiden sich bewusst dafür. Man kann man sich nicht vorstellen, aber das ist so. Die sagen, ich kann an 2 Tagen das Geld verdienen, wofür Sie 2 Monate arbeiten müssen. So. Und dann lachen wir, ne, darüber. Deswegen, das sind nicht Menschen, also die müssen nicht gerettet werden. Also es klingt jetzt komisch, sondern das ist eher so, wenn die Bock haben, sich mit sich auseinanderzusetzen, da ist kein Unterschied, oder ob du oder ich Bock haben, dass wir uns mit uns auseinandersetzen, weil wir ein schöneres Leben haben wollen.
Ja, heißt es dann auch, dass von der Methodik her, von der Didaktik her, dass da kein Unterschied ist zu Menschen, die jetzt nicht inhaftiert sind?
Es gibt einen Unterschied: Das, was nicht funktioniert, weder mit dem Beamten noch mit den Gefangenen, sind Zweier- oder Dreierübungen.
Erklär mir das, bitte.
Die Beamten haben zurückgemeldet, das ist uns zu intim. Wir sind hier im Berufskontext zusammen. Wir möchten das bitte als Gruppe machen. Und die Jungs haben Angst, dass dann das Gegenüber das nicht halten kann, was an Thema hochkommt. Die brauchen uns Profis, um das halten zu können, weil es da eben wirklich um heftige Sachen geht. By the way, geht es in der GFK-Community auch, nur das wird gerne unterm Deckel gehalten. Also, es ist ein kleines Beispiel.
Ja.
Möchte ich wirklich noch mal kurz dazu sagen. Als ich bei meinem eigenen Jahrestraining immer wieder gesagt, also immer wieder Fragen gestellt habe, so ein Beispiel. Uns wurde beim Jahrestraining gesagt, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Ich meldete mich und sagte, würdest du das dem Vergewaltigungsopfer erzählen? Dass das Vergewaltigungsopfer für die eigenen traumatischen Gefühle selbst verantwortlich ist? Ist das ernsthaft? Also willst du das ernsthaft sagen? Würdest du das ernsthaft in der Presse oder in der Öffentlichkeit sagen? Da gingen die Debatten los und dann wurde mir immer zurückgemeldet, Yvonne, lass das mal. Du kommst dir hier mit den krassen Beispielen, das ist hier nicht der Alltag, mit dem wir hier zu tun haben. Ich saß dann in dieser Fortbildung und dachte, schön, dass ihr das denkt, weil ich von 3 Leuten wusste, dass die selber eine Vergewaltigung erlebt hatten als Kind. Ne? Und es ist so, ich habe halt immer wieder erlebt in diesen Kreisen, auch beim letzten IIT oder auch bei den MATs, dass da natürlich Menschen sitzen, die genauso Betroffene von Straftaten sind, wie die, die das anzeigen und damit zu Gericht gehen. Es sind nur eben nicht die, die es angezeigt haben und damit an die Öffentlichkeit gehen. Es sind aber nicht die anderen. Und da fehlt mir ganz häufig eine Sensibilität und Achtsamkeit mit Dingen, die so rausgehauen werden.
So ein Schwarz-Weiß-Denken, so ist es und so ist es nicht.
Ja,
Es
genau.
gibt viele Grautöne.
Genau, oder dieses, das sind die anderen, die sitzen nicht in unseren Kreisen, weil wir haben ja mit normalen Menschen zu tun. Und wie gesagt, ich habe auf diesen Veranstaltung auch beim letzten IIT natürlich auch jemanden getroffen, der selber auch mal Straftaten begangen hat. Und das wird dann halt verschwiegen, das erzählen die Menschen nicht. Also sie erzählen weder, dass sie Betroffenen, also Gewalterfahrung haben, noch dass sie vielleicht möglicherweise selber Straftaten begangen haben. Genau.
Für alle, die jetzt IIT kein Begriff ist, International Intensive Training, 9 Tage mit gewaltfreier Kommunikation, mit zertifizierten Trainerinnen in einer größeren Gruppe.
Danke.
Du bist auch Vorstandsmitglied bei der aktiven Suchthilfe. Wie kommt das? Also wo ist da die Verbindung? Ist da einfach bei vielen Menschen, die inhaftiert sind, viel Sucht im Hintergrund auch, Alkohol, Drogen, was auch immer.
Das hatte damit zu tun, dass ich dort 20 Jahre als Schuldnerberaterin gearbeitet hatte. Das kam durch meinen Ausbilder, der hat gesagt, hier, wir kriegen hier ein bisschen Bußgelder und Da gibt es eine Schulterberatungsstelle, wollt ihr da nicht arbeiten, hat er mich und eine Freundin gefragt. Und das hatten wir damals gemacht. Und in dem Rahmen sind wir dann auch mit in den Vorstand gegangen, als Sprecher sozusagen für die Schuldnerberatungsstelle. Das habe ich noch nicht rausgelöscht aus meiner Seite. Das habe ich dieses Jahr mal niedergelegt, weil mir das zu viel wird, wenn ich mehr mit GfK jetzt mache. Also da hat jetzt gerade ein Wechsel stattgefunden. Das muss ich noch korrigieren. Da war ich bis dieses Jahr im Mai. Ja. Also das, was mir tatsächlich echt am Herzen liegt, ist, es sind nicht die anderen. Also die inhaftiert sind oder die Betroffene von Gewalt und Straftaten sind. Es sind nicht die anderen.
Ich check's gerade nicht, was meinst du damit? Das sind nicht die anderen.
Jeder von uns könnte da sitzen.
Ja.
Du und ich, also wir könnten sowohl da sitzen als auch Betroffene von Straftaten und Gewalt sein. Und ich habe, als ich die Bücher von Rosenberg gelesen habe, was mich eben so gerockt hat, ist, dass er wirklich in diese Tiefe dieser Themen reingegangen ist und gerade ja auch wirklich mit dem Thema Gewalt gearbeitet hat. Und ich stelle immer wieder fest, dass auch da eine große Scheu ist. Da wirklich mal, wie wir in Hamburg sagen, Butter bei die Fische, mal wirklich ins Thema reinzugehen. Und auch mal hinzuschauen, habe ich festgestellt, gab es tatsächlich auch noch nie was zu, überlege ich jetzt beim nächsten MRT mal anzubieten, mal wirklich zu gucken, wo hat Gewalt in meinem Leben eigentlich eine Rolle gespielt? Warum bezieht mich das mit der Gewaltfreiheit eigentlich an von Rosenberg? Ich habe das Thema noch nie irgendwo dazu was erlebt. Es geht immer, was ja richtig ist, um Gefühle, Bedürfnisse, um Grenzen setzen, um Scham und Schuld, um Anteilsarbeit und sowas. Was ist mit der Gewalt? Darum ging es Rosenberg. Ne? So, er hat genau mit dem Klientel gearbeitet.
Ja, und gewaltfreie Kommunikation ist auch nur eine Strategie.
Ja, genau das ist auch nur ein Konzept.
Ja. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung mit gewaltfreier Kommunikation, seit du sie kennst? Also was hat sich bei dir verändert, bewegt? Was ist da bei dir passiert,
Das
seit ihr da?
Leben, genau, das Leben ist sehr viel einfacher geworden. Die Ehe mit meinem Mann ist super entspannt geworden. und also ich bin seit 26 Jahren verheiratet, deswegen wir haben einiges miteinander durch über so einen langen Zeitraum. Und auch im Alltag ist es sehr viel einfacher, wenn Konflikte auftauchen an der Kasse, in der Bahn. keine Ahnung. In Singapur am Pool, wenn da welche laut sind und man möchte sich gerne darüber einigen, ob wir das hier anders regeln können, damit nicht nur die einen was davon haben, hier im Pool zu sein. Die Art und Weise, wie man diese Themen ansprechen kann, das ist krass einfach geworden. Dieses wirklich ganz knallhart in der Ich-Botschaft zu bleiben, habe ich erlebt, wahnsinnig gut angenommen. Ich bringe jetzt mal wirklich ein lustiges Beispiel. Als ich das durch die Bücher anfing zu lernen, hatte ich ein Gerichtsverfahren gehabt, wo sich mein Mitverteidiger, der Richter und der Staatsanwalt nur angebrüllt haben. Die haben sich so gegenseitig hochgeschaukelt. Ich weiß nicht, ob die schon eine Vergangenheit miteinander hatten. Und ich war dann halt irgendwann danach auch mit meinem Fragerecht dran, als wir den einen Zeugen da hatten. Und ich habe nur gedacht, da habe ich keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, jetzt auch angebrüllt zu werden. Ne? Ich hab hier nichts mit den dreien und ich mag den Richter, ich mag den Mitverteidiger, den Staatsanwalt kannte ich vorher nicht. Und der Staatsanwalt war vor allen Dingen einer, der immer gegengehalten hat, wenn der Verteidiger eine Frage beanstandet hat oder was gesagt hat. Das heißt, die hatten irgendwas miteinander. Und dann hatten wir kurze Pause gemacht. Der Richter hat gesagt, kurze Pause, bevor verhaftet werden lässt. Und dann habe ich mir den Staatsanwalt geschnappt, der saß mir halt gegenüber und sagte, Herr sowieso, ich möchte Sie bitten, wenn ich gleich mit dem Fragerecht dran bin, mich nicht anzubrüllen und ich möchte Ihnen auch gerne erklären, weshalb. Ich brauche diese Ruhe, ich brauche die Klarheit, um nachdenken zu können. Wenn Sie mich mit Zwischenrufen und so weiter unterbrechen, dann komme ich aus dem Konzept und dann fühle ich mich so und so und habe ihm das halt erklärt. Und dann sagte er, brüllte mich an und sagte, ich brülle an, wen ich will. Und dann habe ich ihm gesagt, das dürfen Sie auch. Ich bitte Sie nur, bei mir eine Ausnahme zu machen. Und habe ihm das nochmal erklärt. Dann musste er schon anfangen zu lachen und meinte, dann mache ich bei Ihnen heute mal eine Ausnahme. Sag ich, super, mehr wollte ich gar nicht. Sie dürfen gerne für den Rest des Tages rumbrüllen und anbrüllen, wen Sie wollen. Und das ist das, was ich meine, weil ich habe dann halt auch geschnallt, er hat die Botschaft bekommen, er ist richtig so. Ich wünsche mir nur für mich was anderes. Also ich habe ihm ja nicht gesagt, dass er falsch ist. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er nicht brüllen soll. Und das ist der Weg, der ist für mich wahnsinnig, also wo ich immer wieder so gute Erfahrungen damit gemacht habe und es wahnsinnig vereinfacht hat. In Singapur am Pool war eine Gruppe an jungen Erwachsenen, die auch richtig laut waren. Meine Freundin und ich wollten da liegen. Der Pool war halt nicht so groß oben auf dem Dach. Wir wollten da liegen und in Ruhe lesen. Ich wollte klassische Musik hören. Und die waren wahnsinnig laut, haben da rumgebrüllt. Und dann war meine Freundin voll genervt. Da habe ich gesagt, ich gehe da hin und rede mit denen. Wie willst du das denn machen? Und dann bin ich da halt hingegangen und habe denen eben erzählt, dass das jetzt der letzte Abend unseres Urlaubs ist und dass ich Ballett tanze und super gern klassische Musik höre, um mich schon wieder auf mein Training vorzubereiten. Und ob wir irgendeine Vereinbarung darüber treffen und sie wahrscheinlich auch total Spaß haben, ob sie gerade gelandet sind und sie hätten ja richtig gute Laune und so. Und dann mussten die halt auch schon lachen und dann haben wir echt eine Vereinbarung getroffen, wann sie laut sind und da ihren Spaß haben und wann wir unsere Musik hören. Und genau, und da haben die sich drauf eingelassen und fanden es total geil und dann haben wir uns doch super nett unterhalten. Weil die waren wirklich gerade angekommen und wir hatten unseren Urlaub hinter uns. Und dann haben sie gleich nach Tipps gefragt und alles war gut.
Ja, schön. Meinen ersten Kontakt mit gewaltfreier Kommunikation und Knast hatte ich über den Film Words That Liberate, also Wörter, die befreien. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Film. Der ist auf, ich glaube, beim Fachverband gewaltfreie Kommunikation ist der hinterlegt und da wird ein Mörder. Der bekommt eine GfK-Schulung und wird dann selbst zertifizierter Trainer und ist jetzt, nachdem er aus dem Knast entlassen worden ist, selbst mit gewaltfreier Kommunikation unterwegs. Und der hat mich deswegen so bewegt, berührt irgendwo, weil der Mensch, der Mann, der schaut halt einfach furchterregend aus. So, tätowiert im Gesicht und also wirklich, wo du denkst, boah, kriege ich Angst, wenn mir der begegnet. Und der, wenn der dann anfängt zu sprechen in dem Film, so ganz weich plötzlich ist. Oder plötzlich, also in dem Film war er halt so und dachte mir, was für eine Veränderung, was für eine Veränderung durch eine Veränderung im Kopf, durch eine Veränderung im Denken, weg von richtig-falsch Denken hin zu Bedürfnisorientierung. Und ich werde den Film auch verlinken, weil ich finde den wirklich sehr beeindruckend.
Es ist halt
Und
die Frage, darf ich dich kurz unterbrechen? Es ist die Frage, ob er sich wirklich verändert hat. Ich würde eher vermuten, durch meine Arbeit mit den Menschen, dass er endlich getraut hat, zu zeigen, wer er wirklich ist. Dass er endlich getraut hat, seine Vulnerabilität zu zeigen. Und das, was du sagst, dieses furchterregende Äußere, diesen Schutzmantel abzulegen.
Ja.
Naja, nur bedingt. Er ist ja noch so tätowiert, wie du sagst.
Ja, stimme ich dir zu, das meine ich vielleicht mit Veränderungen. Ich glaube, dass ganz viele ja, Jugendliche, sag mal Jugendliche oder Menschen, die halt aggressiv sind, dass die halt oftmals ja, sich nicht zeigen können, Angst haben, sich zu zeigen, aus Schutz und Sicherheit, dass sie vielleicht nicht so akzeptiert werden, wie sie wollen. Das ist meine Vermutung einfach.
Bei
Und
den meisten steckt eine eigene Gewalterfahrung dahinter. Die konnten tatsächlich nur so existenziell überleben.
oder halt in der Kindheit Erfahrungen gemacht haben, wo sie halt dann diese Strategie gewählt haben.
Ja, oder auf der Straße, ne? Also in den Ecken, wo sie groß werden. Das hat man oft auch bei Menschen, die aus anderen Herkunftsländern kommen, dass die halt dann nur Wohnorte in bestimmten Ecken kriegen, auch wenn die Eltern hoch studiert sind, aber dann leben sie plötzlich in echten Brennpunkten auf. Und da ist einfach Gewalt an der Tagesordnung, auf der Straße, in der Schule, im Kindergarten.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss ein Thema, was jetzt nicht mit Knast zu tun hat, aber du hast das ganz am Anfang angesprochen, Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Und seit 2015 sind einfach ganz viele Millionen von Menschen aus anderen Ländern da. Und ich hatte in meiner Jahrestraining eine Pressesprecherin, Kriminalpolizei. Und sie sagt halt, ja, das hat sich halt einfach krass verändert, wie Kriminalpolizistinnen behandelt werden, wie Menschen auf die zugehen. Da wird halt manchmal nicht lange gefackelt, sondern da wird zugehauen von anderen,
Ja.
weil die halt, so hat sie es mir erklärt, weil die halt aus Ländern kommen, da wenn man nicht Stärke zeigt, zuhaut oder ähnliches, dann wird man als schwach empfunden, dann hat man keine Chance. Also ist es, kannst du mal da ein paar Sachen sagen aus deiner Erfahrung, wie das Weltbild oder die Biografie von diesen Menschen ausschaut, die jetzt nicht in Deutschland geboren sind, sondern eben in anderen Ländern, wo andere Sitten herrschen?
Völlig, völlig unterschiedlich. Ich würde es auch nicht nennen andere Sitten, sondern wo eine Gesellschaft anders strukturiert ist. Riesengroßes Thema. Die Menschen, die nach 2015 in unser Land gekommen sind, sind Menschen aus Ländern, die wir kolonialisiert und ausgebeutet haben. Wir hatten in Hamburg ja die Prozesse gehabt von den Jugendlichen, die damals das Schiff gekapert haben aus Somalia, was ja auch durch die Presse ging. Und die haben in dem Gerichtsverfahren, was sehr wundervoll war, mal erzählt, wie das in Somalia wirklich aussieht und was der Kolonialismus für Spuren hinterlassen hat, wie ihr Lebensraum dadurch zerstört wurde, wie sie krank geworden sind durch vergiftete Ozeane, durch vergiftetes Essen, und dass sie keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben, als sich das dort wiederzuholen. Woher die Aggression kam, die ihr Land zerstört hat. Und es sind wirklich Existenzfragen, ne? Also das ist mehr als Kultur oder Gesellschaft. Oder in den Herkunftsländern, da haben wir ja auch viele Menschen, wo Bürgerkrieg herrscht, wo die Waffenlieferungen aus unseren westlichen Staaten kommen. Sehr, sehr schwierig. Und wenn das Kindersoldaten sind oder die dafür ausgebildet worden sind, die kennen nichts anderes. Deren Überleben bestand nur darin, zu kämpfen, Aggression zu zeigen. Oder Menschen aus Ländern kommen, gerade aus dem Ostblock hat man das, mit übermächtiger Staatsgewalt, wo die Polizei es niemals gut mit ihnen meint. Wo man einfach wirklich Angst haben muss. So. Und wo einfach deshalb auch so eine geballte Aggression ist, weil man anders sonst im Alltag nicht überleben kann. Oder Herkunftsländern, wo man ohne Bestechung und Schmiergeldern nicht überleben würde, keinen Wohnraum bekommen würde, dann ist das einfach normal und dann macht man das hier so weiter, weil man es anders nicht kennt.
Ja.
So.
Ich denke, mir war es einfach wichtig, da nochmal einen Blick drauf zu werfen.
Ja.
Nicht um das gut zu heißen, nur ein wenig Verständnis zu haben für das, was halt manchmal hier passiert.
Genau, wichtig wäre, da in den Dialog zu gehen. Bei dem IIT haben wir das, gab es eine Trainerin, die hat das immer ganz wundervoll gemacht, dass wir im Kreis saßen, Bedürfniskarten in der Mitte, uns gegenseitig unsere Biografien oder, also es gab einmal so einen interkulturellen Kreis, die Sachen wirklich erzählt haben und uns dann gegenseitig die Bedürfnisse vor die Füße gelegt haben und jeder hat zugehört und jeder hat aus seiner Perspektive erzählt und man ist wirklich in den Dialog gekommen. Das sind Formate, also die meines Erachtens der Weg wären in unserer Gesellschaft. Davon bitte mehr.
Ja.
Mir ist doch noch ein Thema eingefallen, wozu ich gerne was sagen würde. Die gewaltfreie Kommunikation hat ja den Ansatz, wirklich auch in die volle Autonomie zu kommen, was ja einem wahnsinnigen Widerspruch steht zu geschlossenen Systemen.
Ja.
Ne? Kraft ist ja ein geschlossenes System. Und ich wurde auch häufig gefragt, wie kannst du denn den Beamten GfK beibringen? Die sind doch in einem geschlossenen System. Das ist doch an sich schon gewaltvoll. Und mit den Beamten haben wir ganz viel darüber geredet, dass das Wie einen wahnsinnigen macht. Das Wie schließe ich eine Zellentür auf, kann würdevoll passieren und kann wirklich gewaltvoll passieren. Und wir haben dann eben auch darüber gesprochen, wie dieser Unterschied sich darstellen kann. Und das war einfach auch sehr spannend. Das ist gerade noch so für uns GfKler in diesem geschlossenen System echt ein Forschungsfeld. Also wie kann es Gewalt, so, also wie viel Gewaltfreiheit können wir erreichen in einem System, was an sich schon gewaltvoll ist? Große Forschungsfrage, noch nicht beantwortet.
Ja.
Am Ausprobieren und Rumprobieren, auch mit den Beamten.
Zum Schluss die Frage, Yvonne, wie hast du noch Pläne für dich so in deinem Lebensweg und deinem Berufsweg als Rechtsanwältin, Diplom-Kriminologin, Fachanwältin für Strafrecht? Wo möchtest du noch was bewirken? Gibt es da noch Pläne?
Genau, der Plan ist, an die Richter und an die Staatsanwälte ranzugehen und das Justizsystem tatsächlich aufzuwühlen mit gewaltfreier Kommunikation. Auch mal bei der bundesweiten Richterakademie zu unterrichten und möglicherweise auch für meine Kolleginnen und Kollegen das anzubieten, wurde ich auch schon gefragt. Da habe ich einfach echt Lust drauf und da schlägt mein Herz für und dafür brauche ich eben dieses Zertifikat. Deshalb lasse ich mich zertifizieren. Also für die Sachen im Gefängnis hätte ich es nicht gebraucht, aber um sozusagen in die anderen Kreise noch reinzukommen.
Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, dass das klappt. Wäre schön für die Gesellschaft, wäre es, glaube ich, ein Gewinn und für die Menschen in der Gesellschaft. Vielen Dank für das Interview. Es hat mir Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich brauche gar nicht so viele Fragen stellen. Es kam so aus dir raus. Fand es sehr spannend und habe mir ja auch nochmal viel, viel mehr ja, Erkenntnisse, Klarheit gegeben, so dieses System Haft, Justiz, geschlossene Systeme, wie komplex das Ganze ist und auch, dass es einfach mehr braucht als nur ja, Trainerin, gewaltfreie Kommunikation, um sowas machen zu können. Vielen
Ja.
Dank.
Danke dir für die Einladung zum Interview.